Was gibt dir Kraft?
Kommt euch das bekannt vor?
Wie viele Teller jongliert ihr so in eurem Alltag? Was steht auf euren Tellern drauf, die ihr so jonglieren müsst? Also Beruf oder vielleicht Ausbildung, Studium, Schule? Entschuldigung, es ist jetzt ein bisschen kritzelig. Haushalt, wobei ich persönlich ja finde, dass das so mindestens 10 Teller sein müssten, die man da aufschreiben müsste. Dann Partner. Auch euer Partner braucht Aufmerksamkeit und liebevolle Pflege. Das vergesse ich leider immer viel zu oft. Aber der Christian ist jetzt nicht da, deshalb kann ich mich nicht entschuldigen. Dann Kinder oder Enkelkinder, Eltern und Geschwister. Dann, klar, eure Gemeinde, Freunde, Ehrenämter, in denen ihr tätig seid, oder Vereine, eure Gesundheit, die steht auch auf einem Teller und die vergessen wir leider auch viel zu oft. Merken es erst, wenn es zu spät ist, und haben dann erst richtig viel Stress mit diesem Teller. Und Sonstiges, so was jeder für sich hat, vielleicht Hobbys oder das Auto oder Haustiere, um die ihr euch kümmern müsst. Vielleicht fallen euch ja spontan noch ein paar andere Teller ein, die ihr so auf euren Stangen jeden Tag balancieren müsst, wo ihr jeden Morgen aufsteht und sie anschubst und sie am Laufen halten musst. Und als Kind war ich mit meinen Eltern oft im Zirkus und ich fand diese Teller-Jonglier-Nummer, die wir eben gesehen haben, immer ganz schrecklich. Ich habe dann immer da gesessen und habe gezittert, dass diesem Jongleur einer dieser Teller runterfällt und zerbricht. Und heute ist es so, dass ich bei meinen eigenen Tellern zittere. Dass ich Angst habe, dass einer von diesen Tellern runterfällt. Und es ist so, alle erwarten von dir, dass du immer stark bist, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du immer alle deine Teller im Blick hast. Und was ist denn, wenn das Leben zuschlägt und dir einen Sturm schickt und einige dieser Teller zu Boden fallen? Woher nimmst du jeden Tag die Kraft, aufzustehen und zwischen deinen Tellern hin und her zu rennen und sie am Laufen zu halten? Was gibt dir Kraft? Irgendwann werden deine Arme müde, und es gibt vielleicht Tage, an denen möchtest du am liebsten gar nicht aufstehen, weil es jeden Tag das Gleiche ist. Immer die gleichen Teller, immer die gleichen Stangen, immer dieses Hin- und Hergerenne. An manchen Tagen komme ich mir vor wie ein Wanderer in einer Wüste, so ein erschöpfter Wanderer. Mühsam schleppe ich mich durch den Tag wie durch heißen Wüstensand. Und ich merke selber, dass meine Schritte immer länger, langsamer werden, je länger der Tag dauert. Und ich habe mich gefragt, wie überlebt man in so einer Wüste? Als ich ein Kind war, gab es einen Film von Walt Disney, der hieß Die Wüste lebt. Und ich kann mich gut an eine Szene aus diesem Film erinnern. Da hat sich die Wüste nach einem starken Regenfall innerhalb kürzester Zeit in ein riesiges Blumenmeer verwandelt. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie überlebe ich in einer Wüste Tag für Tag? Und es gibt viele verschiedene Überlebenstricks, die die Tiere und Pflanzen in so einer Wüste haben. Aber eins fand ich ganz besonders faszinierend, und zwar den Trick von einem kleinen Käfer aus der Wüste Namibia. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wo ihr euch das mal ansehen könnt. Der Nebeltrinkerkäfer geht morgens auf eine Sanddüne. Und dann begibt er sich dort in eine Schräglage, das konnte man eben nicht so gut sehen auf dem Video, aber er kippt sich quasi nach vorne in eine Art Anbetungsposition. Und das kann er, weil seine Hinterbeine länger sind als seine Vorderbeine. Und dann kondensiert auf dem unebenen Panzer des Käfers, kondensieren die Nebeltröpfchen und laufen nach vorne direkt in den Mund des Käfers, sodass er trinken kann. Und auf diese Art und Weise nimmt er bis zu einem Drittel seines Körpergewichtes an Wasser zu sich. Und das wäre jetzt bei einem 75 Kilo schweren Menschen, wären das 2,5 große Eimer Wasser. Und das würde mir auch so für einen Tag in der Wüste reichen. Die Bionik hat sich das Ganze zunutze gemacht und es gibt in Tansania mittlerweile Nebelnetze zur Wassergewinnung, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie der Käfer. Ich habe mich gefragt, kann man etwas von diesem Käfer lernen? Ja, vielleicht, aber dazu später. Ich habe mich dann nämlich auch noch gefragt, was steht in der Bibel zum Thema Stress? Kannten die Menschen in der Bibel überhaupt Stress? Es gibt ja da diese Geschichte von Martha, aber die war doch an ihrem Stress selber schuld, oder? Und die anderen Menschen, die so zur Zeit Jesu lebten, kannten die Stress? Kannten die so Tage, die einen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen in Atem halten? Ich glaube das eher nicht, weil die hatten doch gar nicht diese Informationsflut wie wir heute. Die hatten keine Schlangen in den Supermärkten. Die hatten nicht diese Erwartungshaltung von allen Seiten. Die hatten nicht das Problem, dass sie 1000 Sachen gleichzeitig machen mussten. Das waren alles gechillte Fischer, die den ganzen Tag vor ihren Netzen saßen und auf dem See oder auf dem Meer herumgeschippert sind. Was ist denn mit Jesus selbst? Kannte Jesus Stress? In Markus 1 ist ein Tag aus dem Leben von Jesus beschrieben und ich würde das gerne mal mit euch zusammen lesen. Vers 21 bis 22. Und sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus startet den Tag mit einer Predigt und die war richtig gut. Ich kann das nur von mir selber sagen, so eine Predigt, das ist richtig viel Vorbereitung und es kostet Kraft, hier vorne zu sitzen und die richtigen Worte zu finden. Und für den Sohn Gottes war das vielleicht einfach, aber Jesus war ja auch ein Mensch. Und es geht noch weiter. In der Synagoge heilt er noch einen Mann von einem bösen Geist. Und dann geht er mit Simon und Andreas nach Hause und heilt Simons Schwiegermutter vom Fieber. Aber damit ist der Tag nicht zu Ende, denn er fängt erst richtig an. Das können wir lesen in Markus 1, Vers 32 bis 34. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus. Ein langer Tag und ein volles Programm, ganz schön stressig. War das bei Jesus jeden Tag so? Lesen wir noch mal ein bisschen weiter, Vers 35 bis 37. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Also anscheinend geht es am nächsten Tag genauso weiter. Er hat nicht mal ein paar Minuten Ruhe, schon rennen die Jünger wieder hinter ihm her und sagen, alle suchen dich. Und das erinnert mich an eine Zeit, als unsere Kinder noch klein waren. Und alle, die Kinder haben, die kennen diese lustigen Badezimmertürengespräche. Wenn man sich so als Mutter auf das stille Örtchen zurückgezogen hat und dann so eine Stimme vor der Türe erklingt, Mama, wo bist du? Bist du da drin? Wann kommst du wieder raus? Mama, wann ist bald? Und ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich auf dem Klo saß und von dort aus Schuhe zugebunden habe oder Pflaster aufgeklebt habe. Oder wo ich so mit Shampoo in den Augen aus der Dusche heraus die Klassenarbeiten unterschrieben habe. Und es gab Tage, an denen habe ich mir so ein kleines Herzhäuschen für den Garten gewünscht, so eins ganz für mich alleine. Und ich glaube, Jesus ging es auch so mit seinen Jüngern, die ihn einfach nicht in Ruhe lassen wollten. Aber der wichtigste Vers ist der Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Irgendwie haben der kleine Nebeltrinkerkäfer und Jesus einiges gemeinsam. Beide machen sich früh am Morgen auf an einen einsamen Ort. Der eine klettert auf eine Sanddüne und Jesus steigt an einigen Stellen der Bibel auf einen Berg, um zu beten. Der Käfer geht in eine Art Anbetungsposition, um Wasser zu tanken. Und Jesus betet zu seinem Vater, das ist seine Quelle für diesen Tag. Er ordnet im Gebet seinen Willen unter, er tankt auf und er bekommt Anweisungen von Gott für den Tag. Und er hat nur ein paar Minuten Zeit, denn die Jünger sind ja schon wieder hinter ihm her. Aber diese Zeit ist ihm so wichtig und so kostbar, dass er morgens ganz früh aufsteht, als es noch dunkel ist. obwohl es am Abend vorher bestimmt spät geworden ist und obwohl er am Abend vorher die ganze Stadt noch vor der Türe hatte. Um es kurz zusammenzufassen, der Nebeltrinkerkäfer und Jesus. Beide gehen morgens auf die Knie und beide tanken auf für den Tag. Und wie starte ich so in meinen Tag? Manchmal stolpere ich geradezu in meinen Tag hinein. Dann habe ich den Wecker ein paar Mal weggedrückt und dann renne ich mit offener Jacke und heraushängender Zunge zur Haltestelle, um den Bus noch zu kriegen. Und ich lasse mich von den Ereignissen des Tages förmlich überrollen. Und es gibt auch diese Tage, wo wir schon mit Streit und schlechter Laune am Frühstückstisch starten. Der Prediger Spurgeon sagte einmal sinngemäß: Begegne zuerst Gott, bevor du einem Menschen begegnest. Und ich möchte euch dazu ermutigen, in der nächsten Woche alle eure Wecker einmal 5 Minuten früher zu stellen. Nur 5 Minuten. Ihr müsst dazu nicht auf einen Berg steigen oder auf eine Sanddüne klettern. Es reicht, wenn ihr irgendwo einen einsamen und stillen Ort findet, wo euch eure Familie nicht finden kann. Am besten, bevor eure Familie aufwacht. Und ihr müsst auch nicht eine Stunde früher aufstehen, um noch in der Bibel zu lesen. Das könnt ihr auch irgendwann später machen, wenn eure Augen nicht mehr so verklebt sind. Geht auf die Knie und übergebt die Kontrolle für den Tag an Gott. Dankt ihm, dass er euch einen neuen Tag schenkt. Und werdet einen Moment still, bevor ihr euch auf den Weg in euren Tag macht. Sich schon morgens mit Gott zu treffen, das ist keine geistliche Pflichtübung, die wir absolvieren müssen, weil wir Angst vor irgendeiner Strafe haben. Es ist ein Privileg, mit dem Schöpfer des Universums reden zu können, mit dem Gott, der Nebeltrinkerkäfer und Glühwürmchen und Sonnenaufgänge und diesen Tag gemacht hat. Wenn du den Tag in Gottes Hände legst, dann ist er in den besten Händen. Und es passiert auch noch etwas mit euch. Es passiert etwas, wenn wir das tun. Das Erste, was passiert, ist, Gott begleitet dich den ganzen Tag. Als die Kinder noch klein waren, hatten wir viele chaotische Tage. Und einer von der ganz schlimmen Sorte war, als die Merle so circa 2,5 Jahre alt war. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, was da an dem Tag war. Es war irgendwas mit Wäschebergen und Handwerkern und 2 kranken Kindern und 1 kranken Mann. Also wirklich ganz schlimm. Und das, was mich am Leben hielt, war so die Aussicht, dass ich abends ins Bett gehen durfte, irgendwann. Aber am Abend verschlimmerte sich Merles Zustand und ich habe meinen Vater angerufen und habe ihn gebeten, Merle und mich ins Krankenhaus zu fahren. Als wir am Krankenhaus anhielten und ich mich verabschieden wollte, sah mein Vater mich an und sagte: Ich bleibe wohl mal besser bei dir. Wir mussten den ganzen Abend bis kurz vor Mitternacht in der Notaufnahme warten. Und mein Vater war die ganze Zeit bei mir. Er holte mir Kaffee und Schokoriegel aus dem Automaten und er bespaßte die Merle, damit ich einen Moment meine Augen zumachen konnte. Und genau so ist es mit Gott. Bring Gott morgens deinen Tag. Sag ihm, was dir Angst macht und all die Dinge, wo du denkst, die schaffe ich nicht alleine. Und dann wird Gott dich ansehen und sagen: Okay, ich bleibe wohl mal besser bei dir. Und das tut er auch. Und er wird dir, so wie mein Vater es getan hat, alles geben, was du an diesem Tag brauchst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann wird er dich festhalten. Das Zweite, was passiert ist, wenn Gott die Kontrolle über deinen Tag hat, dann bekommen alle schweren Dinge einen Sinn. Die Lea ist leider nicht da, aber die Lea hat mir mal eine Geschichte erzählt von 2 Frauen auf den Philippinen, die den Bus verpasst haben. Und das war für sie ein richtiges Drama, weil der nächste Bus erst viel, viel später kommen sollte. Aber was sie nicht wussten, in dem Bus war eine Bombe und diese Bombe ist auch hochgegangen. Manchmal schickt Gott uns Schwierigkeiten, um uns vor bestimmten Sachen zu beschützen. Manchmal begegnen wir Schwierigkeiten als Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Vielleicht bekommen wir gerade eine Lektion in Sachen Geduld oder in Sachen Demut. Manchmal müssen wir Umwege gehen, um Menschen zu begegnen, die für uns wichtig sind oder für die wir wichtig sind. Manchmal führt uns unser Hirte durch ein dunkles Tal, weil das vielleicht der einzige Zugang zu einer besseren Weide ist. Manchmal weinen wir, weil wir Dinge überhaupt nicht verstehen können und keinen Sinn darin sehen. Aber vielleicht verstehen wir sie Jahre später. So ein bisschen wie mit der Krankenhausgeschichte. Es war so sinnlos. Wir mussten so lange warten und hinterher sind wir einfach nach Hause geschickt worden, weil es Märte dann plötzlich wieder besser ging. Und ich habe mich gefragt, was sollte das alles? Aber ohne diese Geschichte hätte ich euch heute nicht erklären können, wie es ist, wenn euer Vater bei euch bleibt. Die Erkenntnis, dass Gott alles unter Kontrolle hat und uns mit seinen Töpferhänden formt, während wir durch unsere Tage gehen, die macht etwas mit uns. Die schaltet nämlich ganz viele Kraftreserven frei. Plötzlich ist unser Alltag nicht länger eine sinnlose Belastung, die wir irgendwie durchstehen müssen, bis das nächste Wochenende kommt oder bis wir wieder in Urlaub fahren dürfen. Wenn Gott die Kontrolle hat, dann bekommt jeder Tag ein Gewicht. Dann hat jeder Tag einen Sinn. Und es ist viel leichter, Schwierigkeiten zu ertragen, wenn ein Sinn dahinter steckt. Dann kannst du mit einer tiefen Ruhe durch den Tag gehen, wenn du dich Gottes Plan untergeordnet hast. Das Dritte, was passiert ist, du verwandelst dich. Du bekommst dankbare Augen. Wenn du Gott deinen Tag anvertraust, dann wird dich den ganzen Tag über eine tiefe Dankbarkeit begleiten, weil alles, was an Gutem passiert, das kannst du als Gnadengeschenke von Gott ansehen. Und du fängst an, alles in deinem Leben anders zu sehen. Die Wäscheberge in deinem Keller. Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass du genügend anzuziehen hast? Und die Tellerberge in deiner Spüle, bedeuten die nicht, dass du genügend zu essen hast? Und was ist mit deinen Freunden und mit deiner Familie, egal wie nervig und anstrengend die alle manchmal sind? Aber dass sie da sind, bedeutet das letztendlich nicht, dass du nicht einsam sein musst? Und jetzt wirf noch einmal einen Blick auf deine Teller. Und sieh dir an, wie überreich beschenkt du worden bist. Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, wir denken, wir müssen immer stark sein und die Kontrolle über alles haben. Oft starten wir in den Tag ohne dich und versuchen es irgendwie alles hinzukriegen. Vielleicht lässt du uns manchmal einfach machen, aber es ist so viel leichter, mit dir in den Tag zu gehen. Und ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, wie ich Kraft für meinen Tag tanken kann. Danke, dass du auch diesen Tag gemacht hast und dass du ihn für jeden von uns individuell zusammengestellt hast, mit Herausforderungen und schönen Dingen. Ich lege den Rest dieses Tages in deine Hände, weil ich weiß, dass du etwas Gutes daraus formen kannst. Und ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns in die nächste Woche gehst und ich bitte dich, dass unsere Wecker alle funktionieren. Amen.